War mir wirklich ein ganz, ganz toller Aufenthalt. So für mein Herz und meine Seele war das einfach sehr, sehr schön, nach fast 2 Jahren in Deutschland alle Leute wiederzusehen, auch neue Mitarbeiter persönlich kennenzulernen, neue Kinder persönlich kennenzulernen. Ihr werdet mehr davon hören. Ich möchte beginnen mit dieser Kerze, die ich mitgebracht habe. Jetzt muss die Technik mal kurz sagen, ist es wirklich so gut oder von dass sie mit im Bild wäre? Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Ich liebe Symbole. Das sind einfach Dinge, die mir im Kopf bleiben. Und wieso habe ich euch eine Kerze mitgebracht? Ich habe heute Morgen schon gesagt, genau bei dem Mädel, die hier, genau, du hast hier so schön die Lichter angemacht, dachte ich, das passt ja perfekt zu meinem Thema. Licht in der Finsternis. Wenn wir jetzt diese Kerze angucken, hier ist überall so viel Licht, sie wird fast gar nicht auffallen, oder? Soll ich das mal vielleicht wegstellen? Das brauchen wir, glaube ich, auch jetzt gar nicht, oder? So. Entschuldigung, das habe ich so irgendwie vor meiner Nase. Dann bin ich ein bisschen näher bei euch. Okay, seid ihr damit einverstanden? Jetzt hier mittendrin, eigentlich wird sie fast nicht auffallen. Selbst die kleinen Lichterli, fast sieht man sie nicht. Ändert sich was an dem, was sie ist? Wir selber, wir sind auch wie so kleine Kerzen. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ob du gerade wo stehst, wo ganz viel Licht rechts und links außen rum ist und alles happy clappy und du fast manchmal denkst, bin ja fast nicht sichtbar. Oder ob dich gerade so eine Riesenfinsternis anschreit und sagt, du kannst hier gar nichts ausrichten, weil in meinem Leben oder in deinem Leben ist das und das schwierig. Was willst du denn schon tun als Unterschied? Diese Riesenfinsternis können Ängste sein. Ich habe so ganz stark einfach diesen Eindruck, dass gerade Corona ganz stark in Deutschland dieses Thema Angst ganz neu hochgeholt hat. Kann Bedrückung sein, können Probleme sein, finanzieller Art, ja, wirtschaftlich oder auch ganz unterschiedlichen Beziehungen. Was ist deine Finsternis, die dich gerade anschreit und dir sagt, dass du nichts ausrichten kannst? Das, was du bist, das ändert sich nicht. Die Leuchtkraft dieser kleinen Kerze ändert sich nicht, ob sie mitten im Licht steht und fast übersehen wird, oder ob sie, wenn der ganze Raum komplett dunkel wäre, dann würde jeder, der reinkommt, sofort diese kleine Kerze sofort wahrnehmen, weil dieses kleine Licht diesen Riesenraum erleuchten würde. Ist das nicht schön zu wissen, dass das Wahrheit Gottes ist, dass unsere Identität nicht von unseren Umständen abhängt, sondern dass dort, wo es schwierig wird, gute Neuigkeit, da wird sogar mehr sichtbar. Lasst euch nicht beängstigen oder erdrücken von irgendwelcher Finsternis. Lasst uns die Bibel aufschlagen, ihr werdet es auch gleich sehen hier am Beamer. Wenn wir schauen, ich betrage manches, es ist euer Leben, euer persönliches, aber ich möchte alles einfach auch auf Haiti übertragen. Haiti ist ein Land, wo viele sagen, Mann, ey, Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, und wenn du jetzt für eine Familie gebaut hast, dann sind noch so viele andere, die genauso, Entschuldigung, hätte fast ein doofes Wort benutzt, schlecht leben, ja. Wenn du ein Kind in die Schule schickst, aber die Analphabetenquote, ja, was kannst du da schon ausrichten? Ich liebe es, dieses Tropfen auf den einen Stein zu sein. Ich liebe es, dieses Fass ohne Boden, weil ganz ehrlich, das ist doch das, was ich bin vor meinem Gott. Jesus kam, der hätte all das sagen können und sagen können, hoffnungslose Fälle, Tropfen auf den heißen Stein, mit den 12 Jungs da, wo ich unterwegs bin. Mann, was nerven die mich? Und es sind ja nur 12. Was kann ich schon ausrichten? Er wusste, welche Revolution er anführt und er weiß, was kommen wird. Lasst uns nicht klein denken. Und die Bibel sagt ganz klar in Johannes 8, 12, Jesus selber spricht das hier. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und die kreolische Übersetzung sagt, er hat den Lichtquell in sich, der zum Leben führt. Wunderschön. Können wir es einfach nochmal lesen? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis, sei es Ängste, Bedrückung, Probleme, egal was umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt und das zu einem Lichtquell wird, das Leben gibt für sich und für sein Umfeld. Und danach wird Jesus angegriffen von den großen leitenden religiösen Leuten und sagt, das ist Blasphemie, du kannst doch so nicht reden. Und er gibt ihnen Antwort und im Vers 14 sagt er, Leute, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, aber ihr wisst es nicht. Ich fand das so schön, weil schon so viel gesagt wurde durch Reinholds Moderation und auch durch den Lobpreis. Da kam dieser Aspekt genauso vor. Weißt du, woher du kommst mit Gott und wohin du gehst für dein persönliches Leben? Denn das macht deine Identität aus, ob du dir bewusst bist, ob du Licht bist oder nicht und was du bewirken kannst oder nicht. Ist es dir bewusst, wo Gott dich rausgerufen hat und was er alles schon bewirkt hat für euch als Gemeinde, vielleicht auch als Hauskreis, als Familie? Ich möchte euch mit reinnehmen in ein paar Zeugnisse, wo wir als Lebensmission herkommen und wo wir mit Gott hinwollen und wo wir heute stehen. Ich glaube daran, dass das was ganz Tiefes und Festes ist, was immer wieder wichtig ist, sich vor Augen zu malen. Und das hat auch dieses Staunen, das hat auch dieses Wunder immer wieder in sich, zu sagen, wo komme ich her? Wow, was hat Gott schon alles getan? Und das setzt Glauben frei für die aktuelle Finsternis, zu wissen, wenn mein Licht gestern ausgereicht hat, dann reicht es heute aus und morgen wird es wieder ausreichen, weil Jesus genug ist. Seid ihr mit mir? Das ist komisch mit diesen blöden Masken, da kann ich gar nicht so richtig sehen, ein paar Äuglein leuchten, aber ich sehe die Reaktionen nicht so sehr. Genau, wir machen das Beste draus. Es ist an uns, ein Lichtträger zu sein und ein Hoffnungsträger. Nicht, weil wir Besonderes tun in erster Linie, sondern weil wir es sind und weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir es sind. Wir wollen einfach mal hineingehen, inwiefern ist die Lebensmission denn ein Lichtträger und ein Hoffnungsträger in dem Haiti? Haiti selber ist wieder ganz schlecht in den Schlagzeilen, politische Unruhen, große Kidnappingfälle. Es war eine große Frage, kann ich überhaupt reisen, macht das Sinn? Das erste Mal auch alleine, also mein Mann war weder in Haiti, hat auf mich gewartet, noch dass die Familie mit mir gereist ist. Fragen über Fragen. Und mir tat auch ein Spruch so gut, der sagte, große Schiffe sinken nicht aufgrund der riesigen Wassermassen um sie herum. Sie sinken aufgrund der kleinen Wassermengen, die in ihr Inneres eindringen. Habt ihr das Bild ein bisschen vor Augen? Lasst uns diesem Geist der Angst keinen Raum geben und lasst uns aufpassen, was in unser Inneres hineindringt, weil das, was außenrum ist, das ist nicht das, was uns was anhaben kann. Gute Nachricht, oder? Wir schauen einfach mal ein bisschen rein in Haiti. Ja, natürlich, also ne, Matthäus 5, 14 geht dann einen Schritt weiter und sagt, nicht nur Jesus sagt, ich bin das Licht, sondern er spricht, ihr seid das Licht der Welt und deswegen sollt ihr oben, was heißt oben stehen, ihr sollt sichtbar sein, nicht irgendwo versteckelt oder sonst irgendwie, hier diese Kerze fällt fast nicht auf, aber wenn total dunkel ist, dann würde man die so hinstellen, dass jeder davon beleuchtet wird. Genau. Wenn wir schauen, Haiti selber, viele verwechseln es immer mit Tahiti, deswegen liebe ich die Landkarte nochmal. Haiti liegt in der schönen Karibik, teilt sich die Insel gemeinsam mit der Dominikanischen Republik. Und die Lebensmission ist angesiedelt in der Stadt Gonaïve. Gonaïve ist die viertgrößte Stadt von dem Land Haiti und es ist die Stadt, von der die Revolution einmal ausging. Also dort wurde 1804 die Unabhängigkeit erklärt und ich liebe es als Christ an den Orten zu sitzen, wo revolutionäre Geister herrschen, oder? Weil wir wollen etwas bewirken und wenn wir da Schlüsselpersonen für gewinnen können, das sind nicht die Mitläufer, die so ganz friedlich sind, oft sind das am Anfang ein bisschen schwierigere Personen, aber wenn wir die gewinnen können, dann können wir richtig viel bewegen. Und wenn wir weiter gucken, die Lebensmission selber, kannst gerade weiterschalten, wurde gegründet und war damals wirklich am Rande der Stadt eine Steppe. Und ich liebe dieses Bild und ich bin nicht müde, es zu wiederholen, wo Leute sagten, da kann nie was wachsen. Ja, ja, gebt denen mal Land da ganz weit hinten, den Ausländern. Und heutzutage ist es eine grüne Oase, von oben sichtbar und auch innen. Warum? Weil Leute angefangen haben zu pflanzen. Und von den Bäumen, die gepflanzt wurden, sind nicht alle aufgegangen. Aber einzelne doch. Und es musste immer wieder begossen werden. Und ich liebe dieses Bild, weil das so stark ist. Lass dir nicht einreden, dass zu viel, dass was unmöglich ist oder dass Finsternis zu groß ist. Pflanze und sei Licht. Und wenn wir schauen, damals, wo kommen wir her? War es so? Und heute ist es anders. Und das gibt uns Glaube und Kraft und Mut, weiterzugehen. Und wir werden dieses Jahr ein Baumpflanzungsprojekt starten für die Patenschaften, für die Familien, die schon mit uns verknüpft sind, für die Schüler ab einem gewissen Alter, dass wir sie fit machen und sagen, deine Bäumchen, wir werden dir beibringen, wie du sie pflanzt, wie du sie hegst, wie du sie auch schützt, weil nämlich Ziegen und so alle auch frei rumlaufen, da muss man auch die Bäume schützen. Und wir haben so wirklich das auf dem Herzen, dass das wie so ein Wettbewerb wird und dass die Jüngeren dann schon fiebern, wann bin ich in der 6. Klasse, damit ich da auch rein darf in das Projekt und ich meine Bäumchen haben werde. Und das ist so unsere Vision, dass auch das, was wir für uns haben, dass es nicht so ist, okay, wir haben diese Oase, sondern dass es sich wieder weiter multipliziert und die Familien, die mit uns verknüpft sind, dann auch Bäume in ihren Gärten und vor ihren Häusern haben. Wir werden mit Moringa-Bäumen anfangen. Moringa, weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist ein Baum, der sehr stark auch aus Afrika kommt, der ganz hohe Vitamin- und Mineralienstoffe hat in den Blättern. Man kann die Blätter einfach trocknen oder auch so wie Spinat sozusagen kochen, aber auch dann in getrockneter Art, hat selbst fast keinen Geschmack. Und es ist auch das Öl ist benutzbar, das heißt grundlegend ist das ein Baum, der in sehr kargen Böden schnell hochwächst, Schatten spendet und alles von ihm ist verwertbar. Wir haben gesagt, wir fangen mit diesen Fruchtbäumen an, damit die Familien sehen, ich habe einen Mehrwert davon. Versteht ihr die Idee von diesem Licht, das sich multiplizieren soll? Wenn wir weiter gucken, das Kinderdorf, das ist tatsächlich bis heute unser Herzstück. Das hat ganz klein angefangen, weil ein Mann nach Deutschland, nicht bitte ein zweiter, genau das ist nochmal von heute, von Deutschland, eigentlich ging er nach Haiti um Wasser, also für die deutsche Regierung war er unterwegs und hat Wasserprojekte gestartet und ihm ist ins Herz gefallen, dass so viele Kinder auf der Straße rumlaufen. Und er sagte, es gibt zu viele Waisenkinder. Und die Kinder laufen auf der Straße rum, weil sie nicht in die Schule kommen. Und er sagte, für Waisen möchte er sich einsetzen und für Schulbildung. Und so hat das begonnen. Er hat angefangen, mit Freunden zu erzählen. Und heutzutage haben wir ein Riesenareal und es ist eine Arbeit, wo schon mehrere Generationen durchgegangen sind. Mein Mann gehört zu der ersten Gründergeneration. Letzten Sonntag ist einer der Pioniere von den Missionaren gestorben, Heinz Österreicher. Leider nach langer Krebszeit, er hat sich wirklich gequält. Und wir wissen ihn in friedlichen Händen jetzt bei Gott. Aber es ist so schön zu sehen, wie die ersten Generationen jetzt Videos schicken und ihn ehren und Geschichten erzählen. Wo kommen wir her? Wie hat der Heinz angefangen? Im ersten Jahr gab es keine Toilette. Die haben alles immer, es gab einen Eimer und einmal am Tag wurde es verbuddelt. So viel zum Thema Latrinen. Dann denke ich, ja, und ich kam in diesem Jahr, also jetzt die letzten 10 Jahre in Haiti und habe über manches geklagt. Nein, ich hatte nichts zu klagen, weil ich hatte von Anfang an eine Toilette. Und da werden Geschichten erzählt. Wo kommen wir her und wo sind wir hingegangen? Das ist wunderbar. Im Kinderdorf haben wir Platz für 30 Waisenkinder. Und das ist aktuell Wallner in der Mitte. Das ist unser Direktor, jetzt schon seit 2012 hat er angefangen und ich bin total glücklich, wir haben gerade wieder Vertragsgespräche gehabt, weil er immer 4 Jahresverträge hat und er wird den Vertrag wieder verlängern und wir sind glücklich, weil er einfach ein ganz toller Mann ist. Und mit ihm zusammen gerade die meisten von unseren Kinderdorfkindern, ein paar waren nicht da, und Chris Köhl, der ist seit Januar als Missionar in Haiti vor Ort und ich möchte da euch einfach ein bisschen Zeugnis geben, was ihre Aussagen auch waren. Ich hatte nämlich dieses Thema, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, war ein Thema unter den Mitarbeitern, als ich in Haiti war. Und Wallner hat eine Sache gesagt, die hat mich sehr berührt, er sagte, die letzten beiden Jahre. Wir sind 2019 als Familie nach Deutschland gekommen und dann gab es verschiedene Umstände. Das Missionars-Ehepaar, das eigentlich das aufgegriffen hatte, da wurde sie schwanger und sie hatte wirklich sehr, sehr schwer, auch in der Schwangerschaft zu tragen. Jeder steckt das anders weg und bei ihr ist das tatsächlich in der Familie, dass sie sehr stark mit Übelkeit und mit allem zu kämpfen hatte und sie ist wieder zurück nach Deutschland gegangen und sind dann auch nicht mehr ausgereist und die Heizianer waren jetzt 2 Jahre fast alleine sozusagen, ohne europäische Leute vor Ort und er sagte, ja wisst ihr, mit zu Recht sagen alle, ja da kommen die Ausländer und bauen auf und dann übergeben sie es an die Einheimischen und in kurzer Zeit ist alles kaputt. Alles fort durchgebracht und die Strukturen zerstört und nichts mehr zu holen. Und dann sagt er, ja und mit zu Recht sagen die Leute das, weil das ganz oft so passiert. Und er sagte, und ich will ein Licht sein und ich will zeigen, es gibt integere und aufrichtige Heizianer, denen man Dinge anvertrauen kann und die die Vision und die DNA verstanden haben und die Dinge weiterbringen und nichts den Bach runtergeht. Auch wenn alle über Heizianer so reden, ich will mit meinem Team zeigen, es gibt auch andere. Und von Herzen kann ich sagen, das tun sie. Die Strukturen sind da und sie sind geblieben. Und sie bringen Dinge voran und es ist transparent. Die Kassen werden regelmäßig geprüft und es ist alles in Ordnung. Wie schön zu wissen, ja, auch in der Dunkelheit, auch in der Wahrheit, dass viele es nicht gut machen, wir haben Leute, die glänzen und die ihr Feuer weitertragen und andere anstecken. Wir haben den Chris, der jetzt neu ausgereist ist. Er war das erste Mal in Haiti 2019 im November. Das war eine ganz schwere politische Zeit. Er ist in Straßenbarrikaden gekommen, wo bewaffnete Leute waren. Er konnte nicht einfach reisen, war mit meinem Mann unterwegs. Er kann Geschichte über Geschichte erzählen. Das war keine einfache Zeit. Es ist keine Zeit gewesen, wo man sagt, da gewinnt man jemanden für dieses Land. Und trotzdem, hat gesagt, ich bewege das vor meinem Gott. Und hat sich Zeit genommen zu beten und zu fasten und hat gesagt, ich weiß, dass Gott mich in diese Arbeit aussendet und ich werde gehen. Und sobald die Corona-Türen aufgehen, ich werde ausreisen im Januar. Und er weiß, dass er dorthin gesetzt ist, weil Gott ihn gesetzt hat. Weil er Licht sein soll in dieser Finsternis und nicht, weil es gerade in ist, dass alle möglichen Ausländer mal in Haiti, in der schönen Karibik irgendwie mal aktiv sind. Garantiert nicht. Das sind tolle Zeugnisse auch von Lichtbringern. Ich möchte eins weitergehen, auch zu neuen Kindern. Wir haben neue Kinder aufgenommen, das ist unser Hans. Wir haben ihn Hans genannt, es ist ein Findelkind, der wurde uns gebracht vom Jugendamt und von der Polizei und man kennt keinerlei Geschichte. An seinem Verhalten kann man ein bisschen ausmachen, er war wohl ein Kind, dessen Mutter mit ihm auf der Straße gelebt hat, weil er schnell anfängt, die Hand auszustrecken, wie zu betteln und alles dann schnell wegsteckt. Das an so Verhaltensweisen merkst du, okay, wie ist er wohl groß geworden? Ansonsten kann man nicht sagen, es hat sich bis jetzt seit 3 Monaten niemand gemeldet, das heißt, wir haben keinerlei Info, was mit der Familie passiert ist, ob der Mutter was zugestoßen ist oder wie auch immer, er wurde aufgegriffen. Wir haben ihn Hans genannt, jetzt wird eine Findelkind-Urkunde ausgeschrieben als Geburtsurkunde. Und solche Kinder finden ein Zuhause bei uns und eine der Kindermütter hat so ein schönes Zeugnis gegeben. Sie sagte, ja, sie hat Urlaub genommen, 2,5 Wochen. Das dürfen sie, das ist ja notwendig auch, dass sie sich zwischendrin wieder erholen. Und sie hat den Kleinsten bei sich, den Stevenson, das ist ein 6 Monate altes Baby. Und sie sagte, nach ein paar Tagen hat sie gesagt, warum habe ich das nur gemacht? So lange Urlaub, ich vermisse den Kerl so. Und sie sagte, hätte ich nie gedacht, wie kann man ein Kind, was nicht ein eigenes ist, so sehr lieben? Und da kommt für mich wieder dieses Wunder, von dem du geredet hast, Reinhold, dieses Staunen vor Gott. Auch wie er dich gebraucht und was er in dir freisetzt. Eine Liebe für Kinder, die nicht deine eigenen sind und die ein Päckchen zu tragen haben, die also, ja, verhaltensmäßig auch oder eben einfach von der Entwicklung auch rückständig sind und Dinge mit sich bringen, für die brauchst du eine göttliche Liebe. Hat mich sehr berührt, solche Menschen am Start zu haben. Wir haben eine Kindermutter ist immer verantwortlich für 6 Kinder im Haus maximal. Und wenn du solche Leute hast, dann pulsiert da wirklich Gottes Liebe und Gottes Licht. Wir suchen Paten immer wieder für unsere neuen Kinder auch. Hans selber, der hat eine Fehlstellung am Knie und am Fuß. Da waren wir jetzt gerade bei der Orthopädie in der Hauptstadt. Das lief jetzt die letzten 2 Wochen und da kommen Kosten auf uns zu, ungefähr von mindestens 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr. Die Behandlung wird ungefähr 3 bis 4 Jahre dauern. Das sind dann Einlagen für die Schuhe, aber auch für nachts solche Beinschienen. Wir haben damit Erfahrung, weil wir einen anderen Jungen hatten, der Karl Henry, der mittlerweile super laufen kann und keinerlei Fehlstellungen mehr hat. Der hat aber über Jahre diese Beinschienen nachts anhaben müssen. Und das ist auch schmerzhaft und auch unangenehm für die Kinder. Aber wenn es die Lösung ist, die uns dahin bringt, dass er eines Tages laufen kann, in Haiti sieht man sehr viele deformierte Menschen, auch erwachsene Menschen, einfach auf dem Markt und in der Gesellschaft rumlaufen, weil sie diese Möglichkeiten nicht hatten. Wie gut, dass diese Kinder zu uns kommen und wir ihnen diese Hilfe geben können. Christian hat es schon gesagt, wir haben auch Schulpatenschaften, ja, wo wir Kinder und Familien außerhalb betreuen, wo die Kinder nicht bei uns wohnen müssen, aber wo die Familien unterstützt werden, die Kinder auf gute Schulen zu senden. Ein Mitarbeiter von uns, der Thomas, ist seit vielen Jahren, auch jetzt seit 14 Jahren für uns tätig hier, genau in diesem Projekt. Und er hat sein Herz ausgeschüttet, wo ich dachte, dass es ein Zeugnis wäre. Er sagte, er war so gefrustet letztes Jahr und hat gesagt, seit wann wir für dieses Land beten und es wird nicht besser und es wird wieder schlimmer politisch und jetzt wirtschaftlich und mit Corona sind die Grenzen zu, die wenigen Touristen, die sonst kommen, können nicht kommen, die ganzen Organisationen, die aktiv sind, können wieder keine Volontäre und keine Missionare und keine Leute schicken, es ist wieder einfach alles blockiert und er hatte so einen geistlichen Frust auch zu sagen, Gott, wo bist du, wo sind alle diese Gebete, die ich lange gebetet habe, wo sind sie denn, dass ich ein Resultat sehe? Und er hat gesagt, ich werde mich jetzt hier und jetzt entscheiden, ich will keine Zeitungen mehr lesen, ich will kein Radio mehr hören, ich will diese ganzen blöden Neuigkeiten, ich will es nicht mehr hören, ich werde nur noch meine Nase in die Bibel stecken und Gott, ich will von dir eine Antwort haben. Und er sagte, ja, es war so, wie wenn über lange Zeit hinweg Gott ihm einfach eins ganz klar macht. Wir haben die Bäume vorhin gesehen. Dafür hätten die Leute jahrzehntelang und jahrhundertelang beten können. Wenn keiner anfängt zu säen und zu pflanzen und aktiv zu werden, ist das Gebet alleine auch nichts wert. Und er sagte, das ist genau das, was wir doch tun in der Lebensmission, dass wir den Kindern beibringen, Gott sieht dich und du sollst beten. Und du sollst die Werte leben, die Gott in deine Identität hineinlegt. Ehrlichkeit, Treue. Aber gleichzeitig mach deine Hausaufgaben und geh in die Schule. Und wenn es staubig ist und wenn du den Weg weit hast und wenn du morgens nichts zu Frühstück hattest, dann gehst du trotzdem in die Schule. Und wenn die Studenten, wenn es da heißt, ja, es ist wieder gefährlich und bei der Uni wird man wird oft auch überfallen, weil die dann wissen, die Studenten haben oft Laptops und so bei sich. Und dann gehst du trotzdem, weil wenn du nicht gehst, dann hilft dir das Gebet auch nicht. Aber wenn du nur gehst ohne Gebet, dann ist auch alles nichts. Und das fand ich so wertvoll zu sehen, ja, auch durch Krisen hindurch, auch durch Finsternis hindurch, die ja da ist, das ist ja alles real, dran zu bleiben und zu sagen, deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen das Gebet, aber wir brauchen auch Leute, die einfach was tun. Wir können einfach noch ein bisschen weitergehen und ganz kurz einfach die Projekte auch durchgehen. Unser Ausbildungs- und Studentenfonds, der sich dann angliedert, wenn die Kids fertig sind mit Schule und dann in Ausbildung gehen und ins Studium, der ist gewachsen die letzten Jahre. Seit 2015 haben wir dieses Projekt gegründet. Und wenn wir gucken, wie viele Kids da drin sind, ein Student, das ist richtig viel Geld. Also das ist im Jahr, es kommt drauf an, auf welcher Uni, und es kommt auch drauf an, wie viel Materialien und so. Aber das geht auch in die Tausende, was wir da brauchen an Geld. Und wenn wir dann gucken, die Leute gehen weiter hoch in die Klassen und dann kommen sie wieder. Wir wissen dann, okay, dieses Jahr sind es wieder 17, die fertig werden. Da brauchen wir ja richtig Manpower und auch finanzielle Unterstützung, damit das machbar ist. Und wir hatten dieses Jahr beschlossen, eigentlich braucht unsere Leitung ein bisschen mehr Entstressung. Die Ketja ist auch hier sichtbar in Leopardenkostüm auf dem Bild, ist selber ein Patenkind gewesen, hat bei uns angefangen als Sekretariat und Buchhalterin und ist heute Leitung der Patenschaft und auch Leitung vom ASF. Und sie selber, sie ist gerade schwanger mit ihrem ersten Kind, hat geheiratet letztes Jahr und wir können ihr nicht diesen Druck auflasten. Das sind diese Wachstumsknoten und auch Wachstumsschmerzen, wo man sagt, ja, wir wachsen. Aber dann muss man auch mit seinen Leuten gut umgehen. gehen. Und eigentlich wollen wir wirklich ab Oktober einen zusätzlichen Posten kreieren, wo eine zusätzliche Person angestellt sein wird, speziell nochmal für die Ausbildungs- und Studenten. Weil es wichtig ist, sie zu besuchen, weil es wichtig ist, Beziehungen zu leben. Die kommen aus Familien, wo die Familien nicht studiert haben. Die können ihnen nicht helfen oder gut Rat geben. Oft entmutigen die Kinder eher. Und das sind eben Themen, wo wir sagen, das ist wieder ein Glaubensschritt hinaus, zu sagen, können wir ein zusätzliches Gehalt jeden Monat zusätzlich finanzieren? Mit den Kids, mit den Sachen. Wie wird das denn laufen dann im Team? Dann wird wieder neue Stellenausschreibung muss geguckt werden. Wer macht wie was? Dass auch der andere, der das vorher gemacht hat, nicht versteht, als es wird ihm jetzt weggenommen und, und. Das sind alles so Wachstumsprozesse und genau in dem Prozess sind wir sehr stark als Lebensmission. Es kann nicht mehr alles über den Schreibtisch von Wallner laufen. Die Bereichsleiter müssen jetzt ganz neu strukturiert werden, grundlegend eingesetzt, dass sie Dinge, dass gut delegiert werden kann, dass Dinge weiterlaufen können. Versteht ihr ein bisschen? Und dann bist du wieder vor solchen Situationen, wo du sagst, Finsternis, schaffen wir das? Und der ist jetzt beleidigt wegen dem oder da funktioniert der Infofluss noch nicht. Aber dieses Licht zu sein, zu sagen, wir gehen im Glauben weiter, wir gehen auch ein Risiko ein, darauf kommen wir später nochmal. Dann haben wir einfach das Projekt, was uns besonders am Herzen liegt, das Bauprojekt, weil mein Mann ist Bauingenieur und Zimmermann und das ist einfach was sehr, sehr Sichtbares. Ich finde das oft beeindruckend, wenn man was tut und was Sichtbares entsteht. Das ist für mich eine Gnade, dass wir das in Haiti so klar sehen können und ich bin mir bewusst, dass auch ihr ganz viel tut und oft nicht eins zu eins irgendwas Sichtbares seht. Wir werden eines Tages bei Gott sitzen und er wird uns, stell mir das doch vor, wie wenn er den Schleier dann weghebt und es sichtbar wird, wo du die Fäden gezogen hast, was dein Gebet bewirkt hat, was deine Spende bewirkt hat, was du im Leben getan hast, wo die Zusammenhänge sind, die wir heute nicht sehen. Ja, ansonsten gibt es noch das Projekt, wo wir das wirtschaftliche Denken sehr stark schulen wollen, das ist die Mikrokreditkasse. Und das geht ganz viel über Frauen, wir haben da ein paar Männer auch drinnen, aber ganz viel wollen wir, dass die Frauen ihre Kinder versorgen können, dass sie ihnen wirklich auch Essen geben können. Das sind zwei Folien weiter dann, die Mikrokreditkasse. Wir hatten eine gute Zeit, einfach mit den Mitarbeitern jetzt, wo ich da war. Es war, fand ich, auch so wertvoll, dass der Chris das auch alles so gehört hat, dass neue Mitarbeiter diese Historie verstehen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und es war so schön, dass auch Köchinnen und Leute ganz auch ein, wir haben natürlich auch Analphabeten, die Waschfrauen und so, die können nicht schreiben, die holen sich ihr Gehalt und stempeln dabei ab. Ja, das ist so ganz bunt gemischt. Du hast studierte Leute und auch ganz andere Leute. Und dann eine Aussage war von der Köchin, die sagte, hey, es ist nicht nur Arbeit, es ist Familie. Hier gibt es keinen Raum für Egoismus. Wenn ich morgens vom Markt komme, mit den schweren Einkaufstüten vom Motorrad, die haben so ein Motorradtaxi, mit dem sie einkaufen und dann vors Tor kommen, dann kommen die Pförtner und die Pförtner tragen mir das bis hoch, es geht das Gelände bis in den Berg hoch, bis in die Küche. Und das ist ihr so viel wert, weil das ihr zeigt, sie ist nicht alleine und sie wird wertgeschätzt. Und in Haiti ist das nicht normal, dass der Mann schwere Sachen trägt. In der Kultur ist es so, dass die Frau diese niedrigen Arbeiten macht. Versteht ihr, wie ich meine? Und da spricht so viel Gemeinschaft raus, so viel Licht und so viel Leben auch untereinander. Das fand ich einfach unheimlich schön. Es geht darum, ja, das eine Folie kommt noch, was, woran wir aktuell sind, das ist unser Trinkwasser. Ich habe Wasserproben mitgenommen, da hatte ich sehr viele Leute animiert zu beten, weil ich so Angst hatte, dass in der Dominikanischen Republik sie mir dieses Wasser rausnehmen aus dem Koffer, ist ja auch komisch, da war ja auch Säure und Metallsachen, also ich hatte so spezielle Flaschen von einem Labor aus Mannheim, die uns das Gott ist wirklich groß, ja, kostenlos machen. Das normal würdest du nämlich da auch mindestens 1.600 Euro oder so bezahlen für solche Wasserproben. Die haben Wasserproben von dem Rohwasser und auch nach der neuen Trinkwasseranlage genommen. Und die Trinkwasseranlage läuft super, aber sie kann zum Beispiel kein Salz rausfiltern. Und wir sind so nah am Meer, dass das eigentlich nochmal notwendig ist. Also muss da nochmal ein Gerät zugeschaltet werden. Und jetzt geht es auch um das Rohwasser, weil damit die Leute eben duschen und die Kids eben auch duschen und wenn wir Wasserspiele machen und so, das ist halt auch die Leute, da macht mir der Mund ja auch auf. Also ist ja nicht so, dass man das, das gar nicht irgendwie in dich dringt. Und diese Proben einfach nochmal ganz klar waren, sind nach deutschem Standard natürlich gesundheitsschädlich. Und da müssen wir einfach nochmal im großen Stil nachgucken. Und das kann sein, dass wir die Leitungen alle neu machen müssen, weil die unterirdisch dann sein müssen. Dass die Temperatur vom Wasser ist halt auch sehr hoch in Haiti. Und, und. Also ihr seht, es gibt ständig wieder neue Herausforderungen, etwas zu tun. Und das ist alles, sind alles so Themen, ja, wo man sagt, hey, wir wollen, mach mal das nächste Bild. Das war mir, als ich, ah ja, okay, ich galoppiere zu weit vor. Das sind unsere Mitarbeiter. Davor hatte ich schon gesagt, wie wertvoll jeder Einzelne ist und wie wertvoll es ist, dass jeder seine Identität kennt, wer er ist und was er tut und dass er sich nicht unterkriegen lässt. Also auch die Frauen, die jetzt auf den Markt gehen und einkaufen. Es gab Zeiten letztes Jahr, wo es politisch so war, die Opposition möchte dann, dass nichts mehr funktionieren kann, wenn sie was blockieren. Das heißt, es werden als erstes Straßen blockiert, es werden Schulen blockiert und die Märkte blockiert. Und dann gehen Leute auf die Märkte und schießen, damit die Frauen, die Marktfrauen natürlich nach Hause gehen müssen und dass das öffentliche Leben nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, die Marktfrauen riskieren in dem Moment sehr viel und sie sagen, ja, aber ich kann ja nicht, ich habe für 46 Leute koche ich. Ja, ich kann doch nicht die Hunger lassen. Ja, natürlich gehe ich dann trotzdem. Dann gehe ich halt ganz früh. Und ja, ich bin auch oft gerannt dieses Jahr, sagt sie. Ja, was die Leute auf sich nehmen, weil sie wissen, ich bin da aber auch als Licht gesetzt. Ich kann nicht einfach sagen, ich gebe der Angst jetzt preis und sage, ich gehe jetzt gar nicht mehr vor die Haustür. Also da steckt richtig viel dahinter. Lasst uns die unterstützen, auch im Gebet, in ihrem Dienst. Und das nächste Foto, das hatte ich geschossen, als ich auf dem Weg war von der Dominikanischen Republik dann nach Haiti rein und auf der Bergstraße. Und es war mir so, wie wenn Gott sagt, schau, da ist der offene Himmel. Lasst uns dessen bewusst sein, dass wenn wir auch gewisse Risiken eingehen und Glaubensschritte gehen und sagen, ja, ich mache diese Reise, ja, wir bleiben dran. Ja, auch in Deutschland finanziell, es geht uns gerade mit Corona vielen nicht mehr so gut wie vorher, aber ich bleibe dran und ich sehe und ich gebe, was ich gegeben habe nach Haiti oder auch in anderen Kontexten. Das, was wir Gutes tun und was Gott uns aufs Herz gelegt hat, verändert sich nicht, nur weil gerade es dunkler erscheint wie vorher. Versteht ihr, wie ich meine? Wir richten unser Fähnchen nicht nach dem Wind. Und das ist mein Gebet, dass wir auch persönlich in eurem Leben immer wieder solche Himmelsmomente suchen und erkennen und dann mutig hineintreten und sagen, genau hier ist der Himmel offen als Gemeinde und genau dir werden wir sein und wir werden kein Stück weichen. Und dort, wo der Himmel gerade nicht offen ist, darf man auch ruhen und warten und es vor Gott bewegen und sagen, ich warte darauf, bis die Tür aufgeht. Und wenn die Tür aufgeht, und dann ist es unsere Arbeit, es gut zu füllen, diesen Raum. Aber es ist nicht an dir zu drängen und zu pressen und 10-mal anzuklopfen, wenn die Tür nicht aufgeht, dann ist jetzt noch nicht die Zeit. Das ist was, was Gott mir ganz oft sagen musste, weil ich so ein bisschen Charakter bin. Ich gehe auch mal gern, mach mal gern Stress, weil ich so ein drängendes nach vorne habe. Das musste ich lernen. Gott hat mir das ganz oft gesagt. Er ist derjenige, der Türen öffnet. Und dann ist es an mir, es gut zu füllen. Aber es ist nicht an mir, die Tür aufzureißen. Risiko muss immer mit Glaube einhergehen, Schritt um Schritt. Wenn wir alle Entscheidungen, die wir treffen als Mission, wir haben letztes Jahr angefangen zu sagen, diese ganzen Sanierungsarbeiten, die sind zu teuer, wir können das über Spenden nicht allein finanzieren, wir öffnen eine neue Kategorie an Darlehen. Leute können uns Darlehen geben, dann können wir auf einen Schwung zum Beispiel eine Mauersanierung machen, die sofort in die 12.000, 14.000 US-Dollar reicht und dann können wir damit das wieder abbezahlen, aber wir kommen mal voran und können was realisieren. Das sind auch mit den manche Häuser müssen renoviert werden, auch mit den Wassersachen und so. All das sind Glaubensschritte, die wir tun. Es ist ein Risiko, das wir eingehen. Man geht ein Risiko ein, ja, was wäre, wenn du das den Leuten nicht zurückzahlen kannst? Du kannst dich nicht auf Spenden verlassen. Ist es jetzt eine Milchmädchenrechnung? Nein, man macht mit gutem Gewissen und gut kalkuliert seine Dinge und man geht mit Gott Risiken ein, aber auch immer in Glaubensschritten. Und das wünsche ich euch, dass Risiko und Glaube immer zusammenläuft. Und deswegen müsst ihr wissen, woher kommen wir. Wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und was Gott schon getan hat, haben wir keinen Glauben für den nächsten Schritt. Wenn wir aber auch nicht wissen, woher wir kommen und nicht lernen aus unseren Fehlern, gehen wir Risiken ein. wo wir uns vergaloppieren, wo Gott sagt, hey Mädel, hättest du eigentlich vermeiden können, gell, ist ein Fettnäpfchen gewesen. Wisst ihr, wie ich meine? Das braucht auch Weisheit. Lasst uns eng Hand an Hand mit Gott übers Wasser gehen und diese offenen Himmel suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Trample, also ist auf Englisch. Jesus, du erschütterst die Finsternis. Ja, das ist dieses Thema wieder, Identität, zu wissen, ich gebe dieser Angst keinen Raum, ich lasse dieses Wasser nicht in mich kommen, auch wenn es außenrum um mich herum ist. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, habe einfach auch im Vorbereiten der Woche jetzt einfach an euch gedacht und auch gesagt, okay Gott, was möchtest du dieser Gemeinde sagen, was ist dran, was sind Themen? Und was ganz stark war, ist, dass Gott sagt, hey, ihr haltet die Werte hoch der Treue, Treue und Beziehungen, darin seid ihr stark und Gott sieht das. Und Treue ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft oft nicht richtig anerkannt ist, aber der biblisch schon immer ein ganz, ganz großes Fundamentstück war. Und gleichzeitig ist es, wie wenn er euch ermutigt und sagt, bleibt da dran und lasst nicht nach, weder in Beziehungen noch in eurer Treue. Und dieser Vers ist mir groß geworden, der sagt in Jesaja 42,3, aber auch Matthäus 12,20 wird es nochmal aufgegriffen, ich will das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, das was ihr seid und auch dort, wo vielleicht einzelne Leute das Gefühl haben, was kommt jetzt wirklich bei rum? Ist da noch Feuer da oder nicht? Gott wird es nicht auslöschen und Gott wird es nicht abknicken. Und es wird wieder die Zeit kommen, wo ihr sagen könnt, guck mal, das sind wir durchgelaufen. Das war eine Knotenzeit, aber das sind wir auch durchgekommen und jetzt lodert es wieder. Und jetzt ist das Schilfrohr wieder gesund und kräftig und stark. Bleibt da dran. Ich möchte es aussprechen, wirklich, dass ein Geist der Entmutigung und auch Müdigkeit zu gehen hat. Es möge neue Freude kommen, neue Kraft kommen, neuer Friede kommen. Und eure Kraftquellen werden auch das genau sein, dass ihr euch überlegt, wo komme ich denn her? Ich persönlich, was hat Gott getan in meinem Leben? Ja, wir können das als Lebensmission machen. Wir können das als einzelne Person machen. Ihr könnt das als Hauskreis machen. Ihr könnt das als Gemeinde machen. Wo hat Gott all diese Wunder schon getan? Wo ist er schon durchgelaufen? Und ihr habt es krass gesungen. Das ist ein krasser Liedtext. Gott, und du kannst auch nehmen, das, was du mir gibst und das, was du mir nimmst. Ich werde dich loben. Und wo hat Gott vielleicht auch Dinge genommen, die schmerzhaft waren? Aber durch das ist man durchgegangen und man ist hindurchgedrungen zu dieser Entscheidung und ich lobe dich. Ja. Es ist wie ein aktiver Erinnerungsprozess und ich will euch ermutigen, das wirklich durchzugehen und auch aufzuschreiben, festzuhalten. Ich glaube, dass das eine Quelle der Kraft für euch sein wird und eine Quelle, dieses Leben und dieses Licht wieder neu freizusetzen. Und zum Ende möchte ich ein Zeugnis noch geben, an das ich erinnert wurde. Im Januar diesen Jahres hatten wir Aussendungsgottesdienst für den Christ, es war der 3. Januar und ich bin ins Hohendorfer Land nach Rot am See gefahren mit meiner jüngsten Tochter. Im Auto, Jiffer war zu der Zeit in Haiti und wir hatten den Aussendungsgottesdienst, es ist alles gut gelaufen, dort war sogar noch ein bisschen Schnee, aber als ich dann losgefahren bin, ist es aufgetaut, also es war dann nur noch Regen und wir sind nach Hause gefahren und bei Speyer gibt es einfach eine Auffahrt, die ist sehr eng und mit dem Auto bin ich ins Schleudern geraten. Es war garantiert ein bisschen zu schnell. Ich bin jetzt kein Rasemensch, aber für diese Kurve und es war nass, offensichtlich war es zu schnell und wir sind richtig nicht ins Schlingern gekommen, sondern wir haben uns komplett gedreht, mehrfach. Das Auto vorne hatte vorne gar nichts mehr. Also hat sofort angefangen zu rauchen und dann vorne sozusagen, hier sitzt du, hier ist die Frontscheibe und alles vorne, der Kühlerauto, das war nicht mehr existent, wurde von der Leitplanke, war dann ab. Wir sind mit dem Kopf auch auf die Auffahrtsspur, also wenn jetzt ein LKW oder ein Auto da gefahren wäre, dann wären wir mit dem kollidiert gekommen und dann sind wir in Fahrtrichtung wieder zum Stehen gekommen. Und ich habe sofort gesagt, Helene, wir müssen jetzt raus. Und die Türen haben geklemmt, weil ja vorne alles verdellert war. Und das war dann nochmal ein Angstmoment, wo sie auch im Nachhinein sagte, Mama, da hatte ich richtig Angst, weil ich konnte die Tür aufdrücken und bin dann außen rum, um ihr aufzumachen. Und sie hatte das Gefühl, ich lasse sie jetzt alleine im Auto. Versteht ihr, wie ich meine? Und das war ein Moment, wo ich von ganzem Herzen sagen kann, es war, die Augen waren auf Dufour gerichtet, jeder war, hatte auf dem Schirm, wir müssen für Dufour beten, für Haiti. Und ich war einfach nur in Deutschland auf einer ganz normalen Straße, einem ganz normalen Dienst im Alltag. Und das waren Sekunden, die wieder einmal über unser Leben entschieden haben. Wir hätten tot sein können, alle beide. Wäre ein Auto da gekommen, wäre das ein bisschen anders gelaufen. Wir haben beide keinen Kratzer, kein Schleudertrauma, gar nichts. Das Auto natürlich total Schaden. Und ich kann von Herzen sagen, es war wie wenn Gott sagt, Mädel, du hast Angst und denkst, sollst du da jetzt nach Haiti reisen und das und das machen und diese Ängste und Finsternis, alles, was dich da wieder anschreit. Mein Leben liegt doch in deiner, dein Leben liegt in meiner Hand. Und das kann zu Ende sein, hier auf deutschen Straßen mit ein bisschen Regen. Das kann zu Ende sein, wenn du über die Straße läufst, irgendwie einfach nur einkaufen oder sonst was. Oder eben, wenn ich dich schicke nach Haiti. Und es war tatsächlich ein Moment, wo ich sagen kann, da ist eine Angst weggegangen. Ich hatte durch dieses Erlebnis keine Angst mehr, nach Haiti zu reisen. Ich bin gereist dann an Ostern. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt nicht alles happy-clappy. Und dann war natürlich wieder, genau, wir hatten das Geld eigentlich für was anderes geplant und dann musste man sich jetzt ein neues Auto kaufen. Aber Gott bewahrt. Und Gott ist mit dir. Auch wenn du denkst, du bist jetzt hier gerade unter 1000 Lichtern und niemand sieht's. Es ist ein Alltag, ein deutscher Alltag, der du denkst vielleicht, was kann ich schon bewirken und was macht denn mein Sein hier und meine Präsenz aus? Für Gott ist es total egal, wo du stehst. Wichtig ist, dass du dort stehst, wo er dich hingesetzt hat. Ob das jetzt sehr sichtbar ist und bejubelt wird, ich stehe jetzt heute hier auf diesem Podium, ja, aber deswegen macht Gott nicht mehr oder weniger mit mir als zu jedem Einzelnen, der hier im letzten Rang oder vom Fernseher daheim sitzt. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will euch wirklich ermutigen und segnen. Ich danke euch für diese Zusammenarbeit, auch mit Haiti, dass ihr Haiti mitträgt, dass ihr betet, dass ihr spendet, dass ihr Leuten davon erzählt. Es ist für mich eine dicke Gebetserhörung, auch ein Wunder, wo ich sage, ich möchte, dass mein Wunsch, dass wir uns verknüpfen, dass Mission eingebunden ist in Gemeinde, dass Reich Gottes immer mit ganz vielen verknüpft ist, ein Netzwerk, weil wir eine Vernetzung brauchen. Einer allein kann immer nichts groß bewirken, aber gemeinsam sind wir stark. Das steht auf der Flagge von Haiti. Und ich danke, dass ihr ein gemeinsam seid und dass ihr eine Einheit mit uns seid, um das zu bewirken, was möglich ist in Haiti. Seid gesegnet. Wir lassen die Kerze vielleicht noch ein bisschen brennen. Am Ende vom Gottesdienst machen wir sie dann aus.